Ihr habt ja alle gemerkt, dass es sehr langsam geht, vor allem wegen diesen grundsätzlichen Dingen, die zu Beginn der Apostelgeschichte hier von der Bibel genannt werden. Und wir möchten auch hier fortfahren, wirklich millimetergenau die Schrift zu untersuchen. Ich habe festgestellt, die größten Verirrungen in meinem Leben, geistlich, auch vor allem von der Lehre her, sind immer geschehen, wenn ich es mit dem Wort Gottes nicht genau nahm. Wenn ich nicht genau untersucht habe. Wenn ich mich auf Menschen verließ. Wenn ich nachgeplappert habe, was mir andere gezeigt haben. Wenn ich Lehren ungeprüft übernahm. Und das ist auch der Grund, warum wir hier mit diesen Manuskripten arbeiten. Ich habe nochmals die Bitte, dass ihr hingeht und alles millimetergenau nachprüft von der Bibel her. In der Regel sind es immer Raster. Das heißt, Grundlinien, die hier die Bibel aufzeigt. Wenn man dann hingeht und genau nachstudiert, dann denke ich, dass der Herr es nicht zulässt, dass man in die Irre geht. Und wir haben nur eine Waffe in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit, das ist das Wort Gottes. Das ist uns ein Richtschnur ist, so wie die Bibel sagt, ein Licht auf unserem Wege, das uns klar beleuchtet, wo der Weg Gottes hingeht. Wir haben ja nochmals im Rückblick, wir haben untersucht, wie die Bibel zu teilen ist, die Unterteilung der Heilszeitalter. Wir haben gesehen, was es mit dem Tod auf sich hat, geistlicher Tod, mit der Auferstehung Jesu Christi. Wir haben das letzte Mal gesehen, was am Kreuz von Golgatha wirklich geschah. Und in diesem dritten Vers, den möchte ich uns jetzt lesen, sagt er, welchen er sich auch nach seinen Leiden lebendiger zeigte, durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Man sieht hier stufenweise, wie die Bibel ihre Lehre enthüllt. Zuerst, was der Jesus getan hat, die Präexistenz, wie er den Himmel verlassen hat, Mensch wurde, sein Blut vergossen hat. Das Zweite, was er gelehrt hat, das große Programm für die Gemeinde Jesu, die Bergpredigt. Wie er dann durch den Heiligen Geist Befehl gibt, wie er als leidender Christus ans Kreuz geht. Und jetzt der nächste Schritt, wo er 40 Tage lang den Jüngern praktisch die Gemeinschaft reicht und dann hingeht und sie belehrt über das Reich Gottes. Und ich bin wirklich gespannt, wenn die Ewigkeit einmal offenbart, was der Herr den Jüngern gezeigt hat. Was das für 40 interessante Tage waren, wo der Herr plötzlich der Schleier des Geheimnisses hinwegzieht, ihnen das ganze Geheimnis der Erlösung zeigt. Ich hatte ja Lehrprobleme in letzter Zeit und musste aus diesem Grund die ganzen Briefe studieren, also punktuell auf bestimmte Formulierungen hin. Mir ist aufgefallen, dass der hochgradige Theologe Paulus, dass der Arzt, der studierte Lukas, dass aber auch der einfältige Fischer Petrus und der Feuerkopf Johannes, dass die Apostel, dass sie grundsätzlich, wobei Lukas keiner war, aber das der Mitarbeiter der Apostel, dass die Apostel und ihre Mitarbeiter alle die gleichen theologischen Aussagen treffen, egal von welchem Bildungsgrad her. Und das ist so wichtig, dass man hier biblisch denken lernt, egal von welchem Hintergrund her. Und hier 40 Tage. Ich habe es auf dem Zettel nicht drauf, aber vielleicht ganz kurz nur, 40 ist in der Bibel die Zahl der Prüfung. Darum war auch der Herr Jesus 40 Tage in der Wüste. Wenn man mal näher ansieht, das Leben eines Mose, 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre dann im Abseits und 40 Jahre in der Wüstenwanderung. Immer die Zahl der Prüfung. Ist auch interessant, wer sich für Zahlensymbolik interessiert, 5 mal 8, 5, die Gnade, 8, die Neuschöpfung. Das heißt, Gott tut nichts auch mit Gnade und Neuschöpfung in unserem Leben, ohne uns zu prüfen. Und interessant ist, dass genau in der Prüfungszeit der Herr Jesus, als die Jünger hier bei ihm waren, ich weiß nicht, was die Jünger empfunden haben, als der Auferstandene bei ihnen war, sie wussten ja nicht, wie geht's weiter, dann redet er über das große Geheimnis, über das Reich Gottes. Und das soll auch unser Thema heute sein, das Reich Gottes. Wenn man Konkordanz untersucht, dann stellt man eigentlich was Interessantes fest. Es gibt lehrmäßig, wenn ich die Bibel richtig verstehe, keinen Unterschied zwischen Reich Gottes, Reich der Himmel und Reich des Sohnes seiner Liebe, das heißt Reich Jesu. Derzeit ist in der Brüderbewegung eine Tendenz, wo man zum Beispiel versucht, das Reich Gottes mehr im Sinne von Königsherrschaft über Israel zu deuten. Wo man also dann versucht, das Reich Gottes auseinander zu dividieren und dann kommen so seltsame Lehren zustande, die jetzt aber nicht aus der Brüderecke kommen, sondern mehr von unseren amerikanischen Geschwistern, die sagen, die Bergpredigt gilt nicht für uns, weil sie das Programm ist für Israel im tausendjährigen Reich. Aber ich denke, solche Lehren kann man nur aufstellen, wenn man nicht begreift, was Reich Gottes ist. Das soll das Ziel heute Abend sein, weiterzugehen. Gut, ich weiß nicht, was der Herr Jesus den Jüngern geoffenbart hat, aber wir haben die Offenbarung der Bibel und können die untersuchen auf das Reich Gottes hin. Das möchten wir tun. Folglich muss das Reich Gottes was ungeheuer Wichtiges sein von der Bibel her, wenn der Herr ausdrücklich hier aufschreiben lässt, dass die Jünger über das Reich Gottes belehrt wurden. Also ist es keine Lehre, die zweitrangig ist, sondern wichtig. Das soll unser Thema sein. Reich bedeutet, wenn man es genau übersetzt, Königsherrschaft. Basileia heißt im Griechischen. Herrschaftsbereich. Das heißt, wo jemand herrscht, nämlich der König Israels, Jesus Christus. Wörtlich übersetzt heißt auch Himmelreich eigentlich immer Reich der Himmel. Das heißt, es gibt nicht einen Himmel, sondern mehrere Himmel. Schon mal wichtig. Aber der Himmel in sich hat keine sieben Himmel, das ist mohammedanisch. Kommt aus dem Islam, sondern die Bibel lehrt, dass es drei Himmel gibt. Ich habe heute nicht das Thema, das nur vorab. Aber Reich der Himmel, das Reich Gottes, das Reich des Sohnes seiner Liebe, das Reich Jesu Christi, ist in der Regel von der Bibel her dasselbe. Nur, dass sich diese Lehre entfaltet. Das Reich Gottes hat, ja, Erscheinungsformen. Und ist teilweise, ich greife mal vor, inwendig in uns, nämlich heute. Dann bricht das Reich Gottes sichtbar hervor im tausendjährigen Reich und findet seinen Höhepunkt, wenn wir in den Himmel gehen, um bei Jesus Christus und bei Gott dem Vater alle Zeit zu sein. Und diese ganze Station möchten wir von der Bibel her heute untersuchen. Zuerst die Verheißung. Im Psalm 145, Vers 13. Sagt uns die Bibel, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Und deine Herrschaft erstreckt sich auf alle Geschlechter. Vers 11 beginnt er dann und sagt, von der Herrlichkeit deines Königreiches sollen sie reden. Und das möchten wir heute tun. Von der Herrlichkeit des Königreiches zu reden. Und das Königreich, von dem sagt die Bibel im Alten Testament, wo die Jünger ja noch nichts wussten, die alttestamentlichen Jünger, es ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Das heißt, das Reich Gottes, wenn es anbricht, wird zwar, wie wir sehen werden, in verschiedenen Erscheinungsformen auftreten, aber in dem Moment, wie das Reich Gottes beginnt, fließt es bis hinein in die Ewigkeit. Das heißt, die Königsherrschaft Jesu beginnt hier im Herzen des Gläubigen und ist eine Herrschaft für alle Ewigkeit, die sich teilweise dann auch sichtbar ausdrückt im tausendjährigen Reich. Psalm 22, Vers 29, war ja unser Thema das letzte Mal, das große, ungeheure Geschehen am Kreuz von Golgatha. Am Schluss von diesem Leidenspsalm geht die Bibel dann zur Herrlichkeit über. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Hier sieht man plötzlich, wie die Bibel dann der Ausblick gibt und sagt, die Königsherrschaft Jesu wird sich über die ganze Erde erstrecken, wo auch die Großen dieser Erde die Knie beugen werden. Auch der Teufel und der Antichrist und der falsche Prophet, die werden alle kapitulieren müssen vor diesem König, der hier am Kreuz vor Golgatha sein großes Reich antritt. Sagt bereits am Kreuz zum Schächer, heute noch wirst du praktisch bei mir im Paradiese sein. Dort war die Wurzel für das Reich Gottes. Jetzt ein Exkurs, es muss einfach sein in den Daniel hinein. Daniel 2, Abvers 31. Hier bekommt Daniel die Vision über die großen Weltreiche. Und du, O König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses große und außerordentlich glänzende Bild stand vor dir und war furchtbar anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. Du sahst zu, bis ein Stein losgerissen ward ohne Handanlegung und das Bild an den Füßen traf, die von Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Erz, Silber, Gold und wurden wie Spreu auf den Sommertinnen und der Wind verwehte sie, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, war zu einem großen Berge und erfüllte die ganze Erde. Jetzt erklärt hier ab Vers 38 im Schlussteil: Du bist das goldene Haupt. Das heißt, in dem Fall Nebukadnezar. Du bist das goldene Haupt. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als das deinige. Das war nach Babylon das Medo-Persische Reich. Und das folgende dritte Reich, das Eherne, wird über die ganze... Entschuldigung, das war Medo-Persisch. Ich erkläre es nochmals, hinterher nochmals. Wird über die ganze Erde herrschen. Das vierte Königreich aber wird so stark sein wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zertrümmert und zermalmt und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und die Zehen, teils von Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich sich zerspalten wird, aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens darinnen bleiben, gerade so, wie du Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils von Eisen und teils von Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil widerstandsfähig und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sich zwar durch Verheiratung vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden. Wie sich ja Eisen und Ton nicht vermischen lässt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewiglich bestehen, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berge ein Stein ohne Handanlegung loslöste und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was hernach geschehen soll. Also hier sieht man praktisch eine Palette. Und zwar, wenn wir beginnen, der erste, der hier praktisch auftaucht, ist Babylon. Nebukadnezar, das babylonische Weltreich, das Haupt. Dann das zweite ist Medo-Persien, der Nachfolger von diesem Weltreich. Das waren die großen Weltreiche der Kirchengeschichte. Und das dritte, dieses Weltreich, das sich dann über die ganze Erde erstreckt hat, Griechenland, Alexander der Große. Und dann das vierte, ja, das Schreckliche, wir sehen das nachher in Daniel 7, dieses unbeschreibliche Weltreich, das mit Eisen und Ton vermengt ist, das römische Weltreich, das nachher auseinanderbrach in Oststrom und Weststrom. Das war die Trennung zwischen Eisen und Ton, was keinen Bestand hatte. Man sieht hier die Prophetie. Jetzt sagt Bibel, das ist ganz wichtig, Vers 44, in den Tagen dieses Reiches, das heißt zur Zeit des römischen Weltreiches, richtet der Gott des Himmels ein Weltreich auf, das ewig sein wird. Dort beginnt das Reich Gottes. Und dieses Reich wird ewig sein. Das Reich Gottes wird alle anderen Weltreiche zerstören. Wenn man Kirchengeschichte liest, Rom ist zerbrochen am Evangelium. Und alle Weltreiche werden zerbrechen am Evangelium. Und Jesus Christus, der wiederkommen wird als sichtbarer König, um in Jerusalem zu herrschen im tausendjährigen Reich. Das Ende. Aber hier sagt Bibel, mittendrin im letzten Weltreich in Rom beginnt das Reich Gottes. Und dieses Reich, das ist der bildliche Stein, Christus der Stein, wird alles zertrümmern, was in Weltherrschaft hier ist. Das ist wichtig, wenn wir über das Reich Gottes reden. Das Reich Gottes begann mit dem Evangelium zur Zeit Jesu Christi und wird enden, sichtbar auf dieser Erde, im tausendjährigen Reich, wo dann alle Weltreiche zerstört, zertrümmert sind. Unter anderem durch die zwei Weltkriege der Offenbarung. Wo dann strahlend am Schluss, wenn die Erde da niederliegt, der Herr Jesus sichtbar wiederkommt, laut Zacharia 14, Vers 5, auf den Ölberg, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Dann wird das Reich Gottes, das begann zur Zeit Jesu, sichtbar werden. Das ist hier ein kurzer Abriss der Weltgeschichte. Also das große babylonische Reich, das große mesopersische, Alexander der Große, vielleicht das gewaltigste Weltreich von der gewaltigsten Kriegskraft her, und dann Rom, das alles zertreten hat. Diese Weltreiche werden ausgelöscht werden von dem verachteten Nazarener, wenn er sein großes Weltreich antritt. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger keine Politik dreht. Wir sind praktisch, die Bibel sagt, auf Wort, das heißt Bürger des Reiches Gottes, da heißt, steckt das Wort Politik drin. Das heißt, wir Gläubige, wir wissen, dass diese ganze Politik auch dieser Endzeit und die ganze Politik dieser Welt nur die Kulisse ist für das Hervorbrechen des großen Reiches, des großen Königs, nämlich, dass der Herr Jesus seine ewige Herrschaft antritt. Das ist das, wo die Gläubige darauf warten, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Aus dem Grund sind wir Fremdlinge auf dieser Erde, haben hier kein Heimatrecht. Wir sind Bürger eines anderen Reiches, dieses Reiches Gottes. Nachdem das Reich noch nicht sichtbar ist, sind wir hier Fremdlinge. Ohne Bürgerrecht, sagt die Bibel. Das ist ganz wichtig. Aber weiter, Daniel 7, Vers 22 bis 27. Also hier hatte Daniel in Kapitel 7 und in Kapitel 2 dieselben Visionen. Er sieht zweimal diese Weltreiche. Wenn man in 7 vor Vers 22 hineingeht, dann sieht man nochmals alle drei Reiche. Man sieht sogar der Antichrist, ist hier alles da. Und dann Vers 22. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Das ist genau der Zeitpunkt, wo nach der Entrückung der Herr Jesus mit den Gläubigen sichtbar der Ölberg betritt. Sacharja 14. Der Ölberg zerbricht und dann bricht das tausendjährige Reich sichtbar auf dieser Erde an. Dann übergibt Gott den Heiligen das Reich und dann passiert wörtlich, was für uns so ein Bild war, wo der Herr Jesus sagt, du treuer Knecht, ich werde dich über 10 Städte setzen. Das wird dann hier wirklich körperlich geschehen. Jetzt heißt es, er sprach, aber das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden entstehen wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, wird alle Länder fressen, zerstampfen und zermalmen. Rom. Das römische Weltreich. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus diesem Reich 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihm aufstehen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken. Das steht wörtlich, er wird sie zerreiben, mürbe machen. Es heißt aufreiben. Wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Gewalt gegeben sein, eine und zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Gewalt wegnehmen. Sie endgültig vertilgen und vernichten. Aber die Herrschaft, die Gewalt und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und hier ist eine ungeheure Prophetie. Hier sagt die Bibel, das vierte Reich, Rom, wird praktisch zur Endzeit wieder da sein, wenn das Reich des Königs aufbricht, wenn das sichtbare Königreich anbricht, wenn das tausendjährige Reich anbricht, dann wird Rom wieder an der Macht sein. Wer sich mal mit dem beschäftigt hat, das Europa, das sich heute abzeichnet, und Europa wurde 1957 durch die römischen Verträge, man höre und staune, gegründet. Und das Rom, das heute hier sich abzeichnet, das ist eine kleine Stadt in Italien. Aber das alte römische Weltreich hatte in etwa die Einflusssphäre des heutigen Europa. Wenn man dann Amerika als Satellit dazu nimmt, dann ist man fast in der Nähe des römischen Reiches. Das heißt, Europa wird die Weltmacht gewinnen, das alte römische Reich. Und mit heraus aus diesem Weltreich kommt dann der falsche Christus. Das heißt, das antichristliche Reich mit dem Antichristen wird praktische Täuschung sein, wo man dem Menschen vorspiegelt, dass das Reich Gottes hier ist, dass Jesus Christus schon gekommen ist. Aber es kommt ein Falscher, sagt er in Johannes 5 ganz klar. Und auf dem Höhepunkt, die Bibel sagt hier, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Diese berühmten 3,5 Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage der Offenbarung 11. Er sagt hier, wenn die abgelaufen sind, dann bricht mit absoluter Macht das Königreich auf dieser Erde an. Dann kommt das tausendjährige Reich der Herr Jesus. Wichtig ist für uns zu wissen, wir werden, bevor dieses Königreich anbricht, werden wir ein Problem haben, nämlich das Hervorbrechen des antichristlichen Reiches. Und ich sage es mal vorab, die Lehre von der Entrückung, bevor das alles geschieht, ist absolut unbiblisch. Die Bibel lehrt es nirgends. Sondern die Bibel lehrt ganz klar, dass wir in die Trübsal hineingehen werden. Wenn ich die Schrift richtig verstehe, dann heißt es Eck. Heraus aus dieser Trübsal werden wir entrückt werden, aber wir werden hineingehen. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir haben hier noch ein Problem. Bevor das himmlische Reich des Königs kommt, bevor wir entrückt werden, bevor dann auch der Herr Jesus sichtbar auf der Ölberg kommt für alle Welt, vorher tritt eine Fälschung des Reiches Gottes auf, nämlich das antichristliche Reich. Ich möchte nur kurz etwas erzählen vom Hitler. Ich bin die Generation, die erst auf die Erde kam, als Hitler schon nicht mehr hier war. Aber der Hitler hatte alle Merkmale einer Generalprobe. Ich bin überzeugt, dass Hitler die letzte Probe war vor dem echten Antichristen, vor dem echten falschen Reich, wo das Reich Jesu Christi nachgeäfft wird. Zum Beispiel sagt die Bibel, wenn dieser Diktator, dieser Antichrist kommen wird, er wird sich an Stelle Christus setzen. Anti heißt nicht gegen, sondern an Stelle von. Und der Hitler, schaut der Gruß, Heil Hitler, war praktisch eine Gotteslästerung, wo man sich an Stelle Jesu Christi gesetzt hat. Nur Heil in Christus, das ist unser Zeugnis. Hitler hat bekannt, Heil Hitler, nur Heil in Hitler. Und es war bereits hier die Nachäffung des Messias. Dann sagt die Bibel, der falsche Messias, der Antichrist, wird ein Zeichen auf der Hand haben und ein Zeichen auf der Stirn. Die Truppe Hitlers hatten eine Binde und einen Knopf. Sie hatten das Zeichen an der Hand und auf der Stirn, allerdings noch auf dem Stoff. Es war noch nicht reell wie beim Antichrist, es war noch nicht auf der Haut, also Vorstufe. Der Antichrist herrscht genau zwei gleich lange Perioden. 3,5 Jahre verdeckt, wo er nicht zeigt, wer er ist. Und nach 3,5 Jahren lässt er die Maske fallen und zeigt sich als Verführer dieser Welt. Hitler hatte genau zwei gleich lange Perioden, 2x6 Jahre. Er hat genau in der ersten Hälfte die Welt getäuscht mit frommen Sprüchen. Auf der Koppel war ein frommer Spruch über Gott drauf, vom Gürtel der Soldaten. Und in der zweiten Hälfte hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt, das ist genau das Gleiche. Er hatte einen falschen Propheten, Goebbels, Propagandaminister. Er hatte ein Medium, der Radio, wir haben das Fernseher. Man sieht hier, war alles eine Vorstufe dessen, was auf uns zukommt, ein neuer Weltdiktator. Und es ist wichtig zu wissen, wenn dieser Weltdiktator auf uns zukommt, dass die Gemeinde auf etwas anderes wartet. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern auf das Hervorbrecher des Reiches Gottes. Aber es ist wichtig zu wissen, wie das ablaufen wird. Aber mittendrin in diesen Kämpfen, wo die antichristliche Zeit sich entfaltet vor unseren Augen, ist das Reich Gottes immer da auf dieser Erde und wartet nur hervorzubrechen. Das ist jetzt wichtig zu sehen. In Markus 4, Vers 11, das ist wichtig. Übrigens, vielleicht noch was zur Entrückung. Also ich persönlich bin überzeugt, aufgrund langem Bibelstudium, dass die Entrückung exakt bei Offenbarung 11, Vers 15 sein wird. Jetzt könnte man sagen, dann können wir ja genau den Zeitpunkt ausrechnen. Aber genau das können wir nicht. Weil Gott ganz genau vor diesem Zeitpunkt, den er heilsgeschichtlich aufzeigt, in Offenbarung 11, Vers 15, hat er 7 Gerichte gesetzt, die sogenannten Donnergerichte, wo kein Mensch weiß, was das ist. Das heißt, ihr werdet völlig überrascht werden von der Entrückung. Aber heilsgeschichtlich zeigt eben die Bibel, dass wir mindestens bis Offenbarung 11, 12 hier sein werden. Das ist wichtig, um sich mit diesen Leiden auseinanderzusetzen, mit diesen Verfolgungen, auch mit diesen Trübsalen, mit dem Hervorbrechen dieses antichristlichen Reiches, das dort beginnen wird. Wir werden das sehen, erleben, teilweise darunter leiden. Aber dann löst der Herr die Entrückung aus, das lehrt die Bibel. Aber er löst die Entrückung nicht aus, bevor etwas geschieht, so am Anfang, dass wir so ungeschoren davonkommen. Schon mal wichtig. Hier, Markus 4, Vers 11. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, auf das sie mit Augen sehen und doch nicht erkennen, mit Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren, das heißt sich bekehren, und ihnen vergeben werde. Also die Bibel lehrt hier praktisch, das Reich Gottes ist ein Geheimnis. Ist ein Geheimnis, ist schon mal wichtig. Matthäus 13, Vers 44 zeigt den nächsten Punkt dieses Reiches auf. Das Himmelreich oder das Reich der Himmel ist ähnlich einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Reich der Himmel ähnlich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er nun eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Da sagt die Bibel, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel ist kostbar. Es ist so etwas Kostbares, dass es sich dafür rendiert, alles, was man besitzt, selbst sein eigenes Leben herzugeben. Schon mal ganz wichtig. Das Reich Gottes ist so kostbar. Der nächste Punkt, Lukas 22, Vers 18. Denn ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Das heißt, das Reich Gottes kommt. war zur Zeit der Evangelien in der Form, wie der Herr Jesus gemeint hat, nicht da, sondern war zukünftig, musste erst kommen. Markus 1, Vers 15, als der Herr Jesus seinen Dienst beginnt, sagt er, die Zeit ist erfüllt, wörtlich könnte man übersetzen, der göttlich vorherbestimmte Zeitpunkt ist jetzt erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Es ist nicht da, es ist nahe. Mal ganz wichtig. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebet euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr viel zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht hin, predigt und spreche, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also hier haben wir jetzt einfach ganz nüchterne Aussagen. Lukas 1, Vers 30 bis 33. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott empfangen. Und siehe, und jetzt wird an und für sich der Maria prophezeit, dass sie der Sohn gebären wird. Du wirst empfangen und einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob bis hinein in die Ewigkeiten. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Das ist eine ganz nüchterne Aussage wieder. Das Reich Gottes kommt mit dem Messias. Mit Jesus Christus bricht das Reich Gottes an und geht hinein in die Ewigkeit. Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dazu Markus 9, Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Macht haben kommen sehen. Und hier war der große Irrtum auch der modernen Theologie, die dachte, das ist eine falsche Prophetie, weil die Menschen sind ja gestorben und das Reich Gottes, wo man gedacht hat, nur das tausendjährige Reich wäre das Reich Gottes, es ist ja tatsächlich nicht gekommen. Aber hier sagt die Bibel doch was ganz anderes. Sie sagt, hier sind etliche Menschen, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes haben mit Dynamis, steht hier. Mit Macht kommen sie. Hier haben wir jetzt Aussage. Ich möchte die nochmal zusammenfassen, bevor wir hier weitergehen. Das Reich Gottes ist ein Geheimnis. Es ist im Alten Testament prophezeit. Es ist so kostbar, dass es sich rentiert, alles, was man besitzt, dafür herzugeben. Die Bibel sagt ganz nüchtern, es ist nicht da, sondern es kommt. Zur Zeit, als der Herr Jesus seinen Dienst auf dieser Erde begann, war es erst nahe. Es war noch nicht da, aber war sehr nahe. Es wird zuerst Israel gepredigt, dass das Reich Gottes nahe ist. Es kommt mit dem Messias und es kommt im Heiligen Geist. Das ist schon mal eine ganz klare Aussage. Und dann hier in Markus sagt der Herr Jesus, es kommt mit Dynamis, mit Macht. Das Wort Dynamik, in der Regel Dynamis, wird für das Kommen des Heiligen Geistes gebraucht. Wir haben hier jetzt einfach eine Tatsache, das sind Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist da, wenn der Messias kommt. Solange der Herr Jesus auf dieser Erde war, war das Reich Gottes da, weil der König da war. Jetzt sagen aber alle Gleichnisse, er war ein König ohne Reich. Das Reich war noch nicht da, er hatte noch keine Untertanen. Sondern hier wurde das Reich Gottes repräsentiert vom König allein. Nur der König war da und hatte noch keine Untertanen. Schon mal wichtig. Dann sagt er aber, das Reich Gottes wird kommen mit Kraft, mit Macht. Und jetzt sehen wir hier, es wird kommen im Heiligen Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt das Reich Gottes. Jetzt eine Frage, war der Heilige Geist nicht da? Der Heilige Geist war da. Aber hier meint der Herr ausdrücklich, dass der Heilige Geist in einer besonderen Weise kommt. Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, das heißt der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Vers 13. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Vers 14. Derselbe wird mich verherrlichen. Also hier ist eine Aussage. Der Jesus sagt, erst wenn er hingegangen sein wird, dann kommt der Heilige Geist. Und dann erst spricht das Reich Gottes wirklich an. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nur der König des Reiches da, der Herrscher. Aber das Reich, dass es Untertanen gibt in diesem Reich, das kommt erst, wenn der Heilige Geist kommt. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus Christus noch nicht verherrlicht war. Das ist eine ganz klare Aussage. Der Heilige Geist, als der, der das Reich der Himmel, das Reich Gottes erst auslöst, der es anbrechen lässt, war noch nicht da. Jetzt kommt eine ganz wichtige Bibelstelle, die müsste eigentlich jeder Gläubige auswendig kennen, weil die ist so wichtig. Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf das wir das Sohnesrecht empfingen. Da steht der Wort, das heißt Hiothesia, Annahme in Sohnestadt, Adoption. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Hier sagt die Bibel was ganz Nüchternes. Der Herr Jesus kam unter das Gesetz. Wir wissen aus unserem Bibelstudium über den Tod und über das Vergießen des Blutes, dass der Herr Jesus den Preis des mosaischen Gesetzes bezahlen musste, als er das getan hatte, nämlich sein kostbares und teures Blut vergoss. Dann praktisch war Galater 4 endgültig erfüllt. Dann war auch das mosaische Gesetz erfüllt. Und dann sandte Gott erst, laut Johannes 16, nach der Himmelfahrt Jesu, den Geist der Sohnschaft. Jetzt kommt das Entscheidende. Der Geist der Sohnschaft kommt zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 1 und folgende. Und mit Apostelgeschichte 2, Vers 1, mit Pfingsten, kommt das Reich Gottes mit Macht auf dieser Erde, aus einem ganz einfachen Grund. Bis jetzt war der Erlöser allein, der König. Der König war hier bei den Seinen, bei Israel, wird verworfen. Sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er hat kein Königreich. Theoretisch, ausdrücklich theoretisch, wäre das Königreich, das tausendjährige Reich, sofort angebrochen, wenn Israel nach der Erlösung den Messias angenommen hätte. Wäre theoretisch sofort das tausendjährige Reich angebrochen, für uns wüsste niemand etwas. Nachdem aber Israel, steht in Apostelgeschichte 13, Vers 46, nachdem Israel ausdrücklich das Königreich und der König verwirft, passiert etwas. Das Heil geht weg von den Juden hin zu uns, zu den Heiden. Und aus dem Grund verzögert sich das Anbrechen des Königreiches, dass es sichtbar wird, verzögert sich. Das war aus einem ganz einfacher Grund. Laut Römer 9, Vers 4 gehören alle Verheißungen Israel. Und diese Verheißung hieß folgendermaßen. Die Verheißung eines irdischen Reiches und die Verheißung eines himmlischen Reiches, beides. Abraham durfte die Stadt sehen im Himmel, das neue Jerusalem. Und trotzdem hat ihm Gott parallel dazu verheißen, du wirst hier praktisch ein Königreich auf der Erde haben. Also Abraham hatte doppelte Verheißung. Das himmlische Jerusalem und das irdische Israel, beides. Jetzt nach der Verwerfung Israels passiert Folgendes. Die himmlische Berufung, praktisch die Verheißung der Gotteskindschaft, der Gottessohnschaft, die durch den Heiligen Geist anbricht, die gehört dann den Heiden und einem Teil der Juden, die sich bekehren. Aber die irdische Verheißung, dass das Reich Gottes noch einmal irdisch auf der Erde anbrechen wird, die bleibt Israel vorbehalten. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Das heißt, dieses Geheimnis, das als Ganzes verheißen wurde, wird während der Epoche der Gnade zweigeteilt. Das heißt, in der Zeit der Gemeinde ist das Reich Gottes bei den Gläubigen im Heiligen Geist. Nämlich in dem Moment, wie der Heilige Geist kommt, als Geist der Sohnschaft, werden Menschen wiedergeboren, werden gerettet. Und in dem Moment, wie sie wiedergeboren werden, gehören sie zum Reich Gottes. Wir sehen das nachher ganz klar. In dem Moment gehören wir zum Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist da nicht sichtbar. Wisst ihr, wir alle, die hier sind, die gläubig sind, wir tragen das Reich Gottes im Herzen. Und wenn das jetzt sichtbar wäre, dann wären wir im irdischen Königreich. Nachdem es unsichtbar ist und himmlisch, ist es unsichtbar in uns. Aber es wird der Tag kommen, wo das hervorbricht, sichtbar für jedermann. Nämlich, wenn das tausendjährige Reich, wenn die irdische Erscheinungsform des Reiches Gottes anbricht. Und während der Zeit der Gemeinde ist das Reich Gottes inwendig in uns im Heiligen Geist. Und dann zur Zeit des tausendjährigen Reiches wird sichtbar für jedermann. Der Herr Jesus sagt ein großes Wort, das hat mich schon sehr oft getröstet. Wenn mir die Bank, ich sage es mal vorsichtig, über den Kopf gewachsen ist, oder wenn ich die Zustände auf dieser Welt manchmal nicht ertrage, weil ich einfach sage, es ist schrecklich, was sich auf dieser Welt abspielt. Hier heißt es in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Schon mal ganz wichtig. Das Reich Gottes ist nicht hier. Obwohl er sagt, ich bin ein König, der König dieses Reiches, bin geboren, um hier für die Wahrheit Zeugnis zu geben, sagt er trotzdem, das Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist einmal ganz wichtig. Wir alle, die wiedergeboren sind, sind Bürger eines Reiches, das man auf dieser Welt nicht sieht. Glaubt ihr den Irrtum nicht, dass wenn wir uns versammeln, dass dann, ich sage es mal vorsichtig, das Reich Gottes körperlich angebrochen wäre? Unsere Verheißung ist himmlisch, auf Hoffnung hin. Und die wird erst anbrechen, sichtbar, in dem Moment, wenn das tausendjährige Reich anbricht. Also ein ganz einfacher Grund. Unsere Versammlungen, die sind ein Teil des Reiches Gottes. Aber sie sind es nicht in Reinkultur. Wisst ihr warum? Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wer gläubig ist, wer dazugehört, ihre Versammlung. Und im Reich Gottes, wenn es sichtbar wird, dann ist klar, dann sieht es jeder, wer dazugehört. Aus dem Grund sind unsere Versammlungen, ich sage es mal vorsichtig, so eine Vorstufe dessen, was man dann später mal sehen wird. Das ist ein kleiner, ich sage es mal so, ja, man darf probieren, wie es sein wird, wenn dann wirklich die Gläubigen hier sind. Darum ist Gemeinschaft auch köstlich, weil das Reich Gottes wird schön sein. Die Gläubigen beieinander sind zuerst auf der Erde, dann im Himmel alle Zeit. Und hier sagt jetzt die Bibel, es ist nicht von dieser Welt. Ja, wo ist jetzt Reich Gottes? Wo ist Reich Gottes heute Abend? Wenn das Reich Gottes mit dem Heiligen Geist kommt, wenn es mit dem Herr Jesus kam und wirklich erst nach der Himmelfahrt angebrochen ist, wo ist es denn, das Reich Gottes? Und hier kommt die Bibelstelle, die manche Übersetzer nicht glauben konnten. Drum haben sie anders übersetzt. In Lukas 17, Vers 20. Da sagt der Herr Jesus in der Mitte, das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen, das heißt in äußerlich wahrnehmbarer Weise. Man wird nicht sagen, siehe hier, in der Versammlung der Brüder, in der Versammlung der Methodisten, in der Versammlung von mir aus der Pfingstler. Das ist hier nicht gemeint. Es kommt nicht sichtbar. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch, so heißt es. Es ist inwendig in uns. Man könnte sagen, jeder von uns hat inwendig einen Pass. Ich habe jetzt einen roten, früher hatte ich einen grünen. Der alte Pass war grün von der Bundesrepublik, jetzt ist rot. So ein Pass hat jeder Gläubige in sich drin, nämlich der Heilige Geist. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er Gotteskind ist, das ist sein Pass und seine Eintrittskarte für den Himmel. Ich darf es mal so profan ausdrücken. Das ist der Garant, wenn das in mir ist, dass ich dort Eingang finden werde. Und aus dem Grund ist das Reich Gottes heute hier. Und der König selber des Reiches Gottes ist gar nicht da. Der ist im Himmel, wo sich dann das Königreich endgültig abspielen wird. Und er hat uns als Fremdlinge in die Welt hineingesandt. Und wir sind praktisch Botschafter. Kennt ihr den Ausdruck? 2. Korinther 5. Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter dieses Reiches, das einst im Himmel alle Ewigkeit sein wird. Wir sind als diese Botschafter hier auf der Erde. Also wir sind ganz genau, und wir sind Gastarbeiter. Biblisch gesehen sind wir Gastarbeiter. Wir gehören nicht zu diesem System. Das System gehört dem Teufel. Lukas 4. Sondern wir gehören zu der himmlischen Welt, sind hier Fremdlinge auf der Erde und sind Botschafter. Das heißt, vom König ausgesandte Menschen, die hier sein Reich vertreten, das aber noch nicht sichtbar ist, das noch weg ist im Himmel. Ich möchte das näher untersuchen. Kolosser 1, Vers 25 und folgende. Weil eines ist klar, das Königreich ist immer dort, wo der König ist. Und der König ist eben nicht hier auf dieser Erde, sondern wo ist der König? Ich lese Vers 27 von dem Geheimnis. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses mitten in den Heiden sei. Mitten unter uns Heiden ist das Geheimnis. Nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, das ist Reich Gottes. Der Heilige Geist in uns, das ist Reich Gottes. Dort, wo der König ist Reich Gottes. Also wo ist heute Abend Reich Gottes? In meinem und in deinem Herzen. Wenn wir uns treffen, um Wortverkündigung zu hören, um miteinander zu beten, um zu singen, um dem König zu dienen, dann ist ein Stück des Reiches Gottes sichtbar. Aber in Wirklichkeit ist Reich noch nicht da. Die Grenzen sind noch nicht aufgerichtet. Sondern letztendlich sind die Botschafter des Reiches, treffen sich einfach wie in der Botschaft. Das ist auch ein anderes Territorium. Der Bote einer Botschaft gehört ja dem anderen Land. Und so, wenn die Gläubigen beieinander sind, dann richtet sie hier den heiligen Bote auf, wo der Herr Jesus wohnt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist heute unsichtbar in uns. Das ist ganz wichtig. Matthäus 5, Vers 20. Was heißt es inwendig in uns? Es hat Bedingungen. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr in das Reich der Himmel nicht eingehen. Das heißt, es geht hier darum, nur ein Mensch, der gerecht ist, gehört zu diesem Reich der Himmel, zu diesem Reich Gottes. Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Wir müssen gerettet werden, erlöst werden durch Jesu Blut. In Matthäus 7, Vers 21 geht es noch viel schärfer. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der sagt hier, es werden viele auftreten, die werden Vollmacht haben, die werden Dämonen austreiben. Merkt ihr was? Wir haben heute die Bewegung, wo der Befreiungsdienst, der Charismatik geschieht. Und am Schluss sagt er, ich habe euch nie gekannt. Ihr seid in Wirklichkeit gesetzlos, nicht bekehrt. Ist erschüttert. Kann man nicht über alle sagen, aber es ist hier ein Trend. Wo man einfach mit rechnen muss, dass sowas geschieht. Das sagt ganz klar, das Reich Gottes ist nur dort, das Reich der Himmel, wo wirklich Gerechtigkeit ist, wo jemand wirklich bekehrt ist. Das Reich Gottes ist nur dort, wo der Wille Gottes getan wird, wo man kapituliert hat vom Herr Jesus ihre wirkliche Bekehrung und bereit ist, der Wille seines Vaters zu tun. Matthäus 18, 1 bis 3, die nächste Bedingung fürs Reich Gottes, vom Reich der Himmel. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Das ist eine unsinnige Frage. Man sieht, wie die Jünger hier noch verblendet waren. Sagt der Herr Jesus. Jesus rief ein Kind herbei, wörtlich heißt hier ein Kleinkind. Das ist so ein Kind, man könnte sagen, so ein 5-6-Jähriger. Stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret, und hier steht ein Wort, das eigentlich Bekehrung meint, und werdet wie die Kleinkinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das heißt, wenn nicht jemand kindlich das ewige Leben als Geschenk annimmt, dann kommt er nicht in den Himmel. Dann gehört er nicht zu dieser Königsherrschaft. Und meine kleinste Tochter ist 5, und wenn du sehen willst, was hier kindlich ist, die macht Zeugs, dann wird es mir schwindelig. Die stellt sich auf so einen großen Hocker, und dann hechtet sie mich ohne Vorwarnung an, in dem vollständigen Vertrauen, der fängt mich. Und genau das meint die Bibel. Wie ihr Kind sich am Vater gegenüber benimmt, so sollen wir das Reich Gottes, nämlich Jesus Christus, der König, aufnehmen. Mit so einem kindlichen Vertrauen. Und wo das nicht ist, da ist kein Königreich. Da ist nicht Reich Gottes. Da ist keine Bekehrung. Matthäus 19, 13. Da wurden Kleinkinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger schalten sie, aber Jesus sprach zu ihnen, lasse die Kleinkinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Das heißt, die Kinder, die sich nicht entscheiden können, die nicht praktisch überhaupt entscheidungsfähig sind, die sind nicht verdammt von Gott her. Die Verdammnis beginnt in dem Moment, wie ich entscheidungsfähig bin. Matthäus 21, Vers 31. Und hier ist jetzt was Wichtiges. Und zwar, welcher von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und hier ist was Interessantes. Das Reich Gottes ist für Sünder. Nicht für die Frommen, sondern für Sünder. Er sagt hier, wenn sich Huren und Zöllner waren die größten Betrüger, die es gibt, wenn die sich bekehren, genau für die ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird nicht eine besondere, selbstgerechte Form sein, sondern das Reich Gottes bricht an, wenn jemand die Gerechtigkeit Gottes annimmt, wenn er kapituliert, sich wirklich bekehrt, bereit ist, der Wille Gottes zu tun, kindlich das Geschenk der Gnade, die Vergebung durch Jesu Blut annimmt, wie ein kleines Kind wird und als Sünder zum Heiland kommt, dann bricht das Reich an, sonst nicht. Ich möchte betonen, es ist keine besondere Frömmigkeitsform, sondern sie bricht an, wenn der Sünder zum Heiland kommt. Matthäus 13, Vers 19. Jedes irdische Reich hat in der Regel Soldaten und hat Krieg. Auch dieses Reich hat Krieg. Matthäus 13, Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, so kommt der Böse, raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es in den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und alsbald mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er alsbald Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, es bleibt ohne Frucht. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht, einer 100, einer 60, einer 30-fältig. Der Teufel wird alles tun, dass ein Mensch nicht in dieses Reich Gottes eingeht, dass er nicht zur Bekehrung kommt. Und hier sieht man ganz genau, wie in diesem Zeitalter, in dem Zeitalter, wo das Reich Gottes inwendig in uns ist, was der Teufel tut, dass jemand nicht zum Glauben kommt. Man sieht hier ganz nüchtern, er wird ihn ablenken. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich eigentlich relativ viele Kolleginnen vor allem hatte, die offen waren für das Reich Gottes. Und ich habe zwei Fälle, wo ich sagen musste, die standen kurz vor der Bekehrung und immer kurz bevor die Bekehrung war, hat ihnen der Teufel einen Mann geschickt. Da kam der Freund. Die kamen nicht zum Glauben, bis heute. Dann hatte ich eine Kollegin, die hat es völlig anders gemacht. Die kam zu mir, sagte, ich habe meinen Freund rausgeworfen. Sag ich, warum? Sagt sie, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mich jetzt nicht bekehre, dann geht es mit mir der Bach runter. Die war sehr derb. Und am zweiten oder drittletzten Tag dieser zwei Wochen hat sie sich bekehrt. Und dann kam die Frau in die Bank, morgens. Und die erste, die eigentlich dran gewesen wäre, sich zu bekehren, die sieht die Frau und die schreit gellend durch die Bank. Was ist mit dir passiert? Diese Augen! Dann hat sie gesagt, was passiert ist. Sie hat sich bekehrt, was nämlich die andere hätte tun sollen. Und dann ging sie zur zweiten, die sich hätte schon Jahre vorher bekehren sollen. Auto, wo der Mann kam. Sie ist nur zu ihr hin, hat nur einen Satz gesagt: Eva, ich habe mich bekehrt. Dann hat die andere Kollegin, ich sage es mal schwäbisch, Rotz und Wasser geheult. Und man sieht hier, wie dieser Kampf um den Eingang in dieses Reich Gottes tobt, wie der Teufel alles tun wird, um die Menschen abzuhalten, dass sie zur Bekehrung kommen. Er wird die Neigung der Menschen, er wird ihre Bedürfnis nach Geborgenheit, er wird alles, was ein Mensch sehnsüchtig hat, wird er anheizen, das sehen wir hier. Er wird Sorgen bringen, er wird Reichtum bringen, er wird alles tun, um mich abzuhalten vom Reich Gottes. Hier ist ein mörderischer Kampf um das Reich Gottes. Aber das Reich Gottes bricht an, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist heute Reich Gottes. Das ist das, was der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, nämlich aus Wasser und Geist, dass der Heilige Geist ihm die Wiedergeburt schenkt, dass der Herr Jesus aufnimmt, Johannes 1, Vers 12, wirklich aufnimmt das Herz, dass es das Geschenk des ewigen Lebens annimmt. In dem Moment zieht der Heilige Geist in das Herz ein. Und ich möchte hier eine Bibelstelle lesen, die einfach wichtig ist, Römer 8, Vers 9. Ich habe sie gar nicht auf dem Zettel, aber die ist sehr wichtig. Wir haben gesehen, das Reich Gottes bricht an, wenn der Heilige Geist kommt. Jetzt sagt der Römerbrief in Vers 9, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wo nicht der Heilige Geist durch eine wirkliche Buße und Wiedergeburt ins Herz des Gläubigen gekommen ist, wo nicht wirklich ein Mensch vom Herrn Jesus kapituliert hat und der Heiland aufgenommen hat, da ist keine Wiedergeburt, da ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist kommt nur dorthin, könnt ihr nachlesen, in 3. Mose 14 bis 16, der Heilige Geist kommt nur dorthin, wo vorher das Blut war. Überall, wo man den Hohepriester gesalbt hat mit Öl, musste vorher Blut hin vom Opfer. Das ist ein Bild. Das heißt, der Heilige Geist geht nur dorthin, wo das Blut Jesu ist. Erst wenn ein Herz gereinigt ist durch Jesu Blut, wenn ein Sünder zum Herrn Jesus kommt und sagt, reinige mein Herz, er lässt ihn ins Herz hinein, dann reinigt der Herr Jesus das Herz und derselbe Sekunde zieht der Heilige Geist ein. Dann ist Reich Gottes. Dann bin ich ein Bürger dieses Reiches, vorher einfach nicht. Aber jetzt geht die Bibel eigentlich sehr massiv vor in Markus 9, Vers 47. Wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworfen werdest, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Vielleicht nochmal die Aussage. Da sagt er, lieber lasse ich mir bei lebendigem Leibe Auge ausreißen oder einen Arm abreißen. Das ist harmlos im Vergleich zu dem, wenn ich nicht ins Reich Gottes eingehe. Hier sagt die Bibel nämlich was ganz Klares. Entweder gehe ich in das Reich Gottes ein, hier, nämlich in der Sekunde, wenn der Herr Jesus in mein Herz kommt, oder ich werde einst in ein völlig anderes Reich eingehen, nämlich in das Reich der Hölle. In das Reich, wo das ewige Feuer brennt, wo ich gequält werde in die Ewigkeit der Ewigkeiten hinein, so lehrt die Bibel. Das ist das Dramatische. Wenn hier jemand nicht dafür sorgt, dass er zum Reich Gottes gehört, dass nämlich der Heilige Geist, der das Reich Gottes repräsentiert, in sein Herz kommt, dass der König, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in seinem Herzen wohnt. Wenn das jemand nicht tut, dann wird er unweigerlich im anderen Reich landen, nämlich im Reich der Hölle. Er wird dann gequält werden in alle Ewigkeit. Das ist das Drama. Darum ist das Reich Gottes so wichtig. Darum hat der Herr Jesus die Jünger belehrt, über schon zu seinen Lebzeiten, wie man ins Reich Gottes eingeht, wie es sich äußert, wo es ist. Heute ist das Reich Gottes ganz klar inwendig in uns. Wir werden in der Apostelgeschichte, wenn wir weitergehen, sehen, dass Israel das nicht begriffen hatte, auch die Jünger. Sie sagen, kommt jetzt dein Reich? Und sagt der Herr Jesus, es ist nicht eure Zeit, euer Problem, Zeit und Stunde zu wissen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Er sagt praktisch deutlich, indirekt aber deutlich, das Reich Gottes kommt jetzt nicht sichtbar, sondern es kommt durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes inwendig in euch und dann missioniert. Das ist die Erscheinungsform des Reiches Gottes. Und später kommt ein neuer Zeitpunkt, wo das Reich Gottes dann sichtbar wird im tausendjährigen Reich. Aber jetzt ist es nicht sichtbar. Auch Augustinus hat geirrt, auch Calvin, die versuchten auf dieser Erde einen Gottesstaat aufzurichten. Calvin hat versucht, Genf zum Gottesstaat zu machen, mit göttlichen Gesetzen. Es war gut gemeint, aber von der Bibel her falsch. Augustinus hat ja gelehrt, ich sag's mal so, er ist der erste Dogmatiker der katholischen Kirche und die Katholiker glauben ja bis heute, dass praktisch das tausendjährige Reich ist, wenn alle katholisch sind. Aber das ist alles falsch, weil das Reich Gottes ist inwendig in uns durch Jesus Christus und wird irgendwann sichtbar im tausendjährigen Reich. Aber heute ist alles inwendig in uns. Und es ist so kostbar, wie Matthäus 13 sagt, dass es sich rentiert für dieses kostbare Reich, dass man Bürger in diesem Reich sein kann, dass man alles verkauft und alles hergibt. Also verkauft die Anführungszeichen, dass man alles wirklich preisgibt, was hindert, um in dieses Reich hineinzukommen. Und dann gibt es eine Bibelstelle, ist für mich eine der schönsten in der ganzen Bibel, Kolosser 1, Vers 13. Wenn ein Mensch bereit ist, in das Reich einzugehen, sich bekehrt, dann sagt die Bibel, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In dem Moment, wie ein Sünder glaubt und zum Herrn Jesus kommt, wird er herausgenommen aus dem Reich dieser Welt, wird hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er ist am nächsten Sekunde ein Bürger des Reiches Gottes, durch Herrlichkeit. Jetzt gibt es eine Szene, Lukas 23, Vers 42. Die zwei Schächer am Kreuz, der eine tut Buße und sagt, Herr, gedenke du, wenn du zu deiner Königswürde kommst. Das steht doch nicht. Das steht wörtlich, gedenke meiner, wenn du hineinkommst in dein Reich. Das heißt, in dem Moment, du König Israels, wenn du dein Reich antrittst, wenn er nämlich von den Toten auferstanden ist, im Himmel ist, und dann der Heilige Geist ausgießt, wenn er die Königsherrschaft antritt, dann gedenke meiner. Und der Herr sagt, wahrlich, das heißt Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Du wirst bei mir im Totenreich sein. Und weil du geglaubt hast, wie ein alttestamentlicher Glauber konnte am Kreuz, bist du gerettet. Aber man sieht hier ganz klar, das Reich Gottes ist etwas, das kommt. Wo der König zuerst hineingeht, nämlich in den Himmel, das große Opfer bringt und dann der Geist ausgießt und dann ist das Reich in uns. Das sind Stufen des Reiches Gottes. Nochmals, zuerst nur der König. Nachdem der König gegangen ist, sendet er praktisch der Heilige Geist, der dann das Reich Gottes repräsentiert, in unsere Herzen. Heute ist das Reich Gottes inwendig in uns. Jetzt sagt die Bibel was. Markus 4, Vers 26, ein Kriterium. Er sprach, mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag, und der Same keimt, er geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selber Frucht, zuerst den Halm, hernach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wisst ihr, was das heißt? Das sind zwei Bilder. Er sagt, das Reich Gottes beginnt im Halm, unscheinbar. Er streckt sich zuerst über Geist, über Seele, bis dann in der vollen Ehre Erlösung des Leibes bei der Entrückung hervorbricht, das sichtbar wird. Aber hier steht was ganz Interessantes. Das Reich Gottes, der Same des Reiches Gottes, wenn Christus in mir wohnt durch den Heiligen Geist, dann geht es von alleine. Wisst ihr, was das heißt? Wenn man den Hund zum Jagen tragen muss, ist in der Regel keine Bekehrung. Wenn Christus in mir wohnt, wirklich Wohnung gemacht hat, dann sagt die Bibel, ein Prinzip des Reiches Gottes ist, dass es Frucht trägt, in allen drei Bereichen, noch Geist, Seele und Leib, von allein. Ich habe festgestellt, Menschen, die ich immer unter Druck setzen muss, dass sie Nachfolge betreiben, sind in der Regel nicht gläubig. Menschen, die wirklich den Herrn Jesus im Herzen haben, die brennen für ihren Heiland, die muss man nicht tragen, die geht von allein. Da treibt's, nämlich der Heilige Geist. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Es geht von allein. Da ist ein Zug da. Da ist einfach ein Zug da. Ist das Zeichen von echt oder unecht? Was jetzt ganz wichtig ist. Römer 14, Vers 17. Ich lese mal ab Vers 16. So soll nun nicht euer Bestes verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus als Sklave dient, der ist Gott wohlgefällig und von den Menschen anerkannt. Das ist letztendlich die Lehre über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bekomme, nämlich das weiße Kleid, das gewaschen ist durch das kostbare und teure Blut Jesu, dass ich die Gerechtigkeit Jesu bekomme, dass sein Friede mein Herz beherrscht, er ist unser Friede, und dass von dem heraus die Freude meines Lebens er letztendlich ist. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, nicht Essen und Trinken. Ihr versteht, es gibt da ein Problem vom mosaischen Gesetz her. Darf ich Blutwurst essen oder nicht? Ich bin vielleicht der Verrückteste gewesen auf diesem Sektor seit Jahren. Müsst ihr euch vorstellen, ich konnte lehrmäßig hundertprozentig beweisen, dass ein Gläubiger Blutwurst essen kann. Konnte ich beweisen, aber ich selber konnte vom Gewissen her keine essen. Ist ja verrückt. Ich habe es auch nicht gemocht, insofern war es kein Problem. Aber es war mir ein theoretisches Problem. Ich habe immer gewusst, du lehrst, man darf, wenn das gewisse Ja dazu sagt, du selber kannst aber nicht, wenn das gewisse Nein dazu sagt, bei dir. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Nicht das sind die wahren Repräsentanten des Reiches Gottes, die jetzt zum Beispiel, wie man es mir mal zeitweise machen wollte, abstinent sind im Sinne von, dass sie kein Schweinefleisch essen. Natürlich kann man darüber streiten, ob Schweinefleisch gesund ist. Vollkommen einig. Aber dass man jetzt sagt, wer die mosaische Speisevorschrift erhält, der repräsentiert das Reich Gottes, sagt die Bibel, nein. Sondern das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es sind nicht die Speisevorschriften, sondern es ist Friede mit Gott. Das ist die Gerechtigkeit Jesu Christi im Herzen. Das ist letztendlich die Freude am Heil. Und das andere ist eine Nebensache, die dann der Paulus ganz genau regelt in Römer 14, in Römer 15, in Korinther 8, in Korinther 10, wo es dann ganz genau regelt, wie es dann weitergeht. 1. Korinther 4, Vers 20, eine ganz wichtige Stelle. Hier geht es jetzt darum, wie sich das Reich Gottes äußert. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das ist es. Wo wirklich Reich Gottes ist, da ist Kraft. Da ist Kraft, Gott zu dienen. Da ist Kraft zu bezeugen. Da ist Kraft, der Sünde zu weichen. Und wo das Reich Gottes nachlässt, wo der Heiland im Herzen keine Herrschaft mehr ausüben darf, wo ich wieder selber König sein will, da geht die Kraft weg. Immer wo das Reich Gottes wirklich repräsentiert wird, wo ein Mensch mit Gott in Ordnung ist, hat er Kraft gegen Sünde. Kraft gegen sein Ego. Das ist immer ein Zeichen, wie weit die Herrschaft Jesu in meinem Herzen ist, ob er Kraft hat. Also wir hatten einen Vers, ich möchte ihn nicht als Muster geben. Aber wir hatten so einen alten Vers, der hieß, das Jammerlied hat aufgehört, gelobet sei der Herr. Das haben wir immer so gern gesagt, ja jetzt kommt nur noch das Loblied. Aber das Loblied kommt nur, wenn das Herz in Ordnung ist. Wenn die Kraft Gottes da ist. Wenn der Herr wirklich König ist in meinem Herzen, dann ist Kraft da. Dann kommt der Herr Jesus und sagt etwas, das, ich sag's vorsichtig. Letztendlich der, ich sag's vorsichtig, der Befehl Jesu ist mit der Verheißung, die ich in der Bibel eigentlich so als übergeordnet finde. Da sagt er, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, lebe für diese Königsherrschaft Jesu, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das heißt, wenn ich als Gläubiger bereit bin, wirklich nur für das Reich Gottes zu leben, wird der Herr der Rest tun. Habe ich erlebt. Könnt ihr euch Geschichte erzählen? Stundenlang. Vor Prüfungen, wo ich keine Zeit hatte zu lernen. Warum? Nicht, weil ich faul war, sondern weil dauernd die Leute da standen. Telefon hier, Telefon da, komm dorthin, komm zu uns in die Versammlung. Ich wusste nicht mehr, was machen. Am Schluss sagte ich zum Herr, Herr, ich habe jetzt Prüfung und ich habe nichts gelernt, du weißt es. Und ich werde auch nichts lernen können, so wie es aussieht. Ich sag's mal vorsichtig, ich habe die drittbeste Prüfung gemacht. Aber die Prüfung lief nur noch über Wunder. Nur ein Beispiel, ich saß zum Beispiel in der Prüfung drin, ich habe dann schon noch bis in die Nacht hinein gebüffelt, weil ich doch gut sein wollte. Aber ich wusste genau, du hast nicht das gelernt, was du hättest lernen sollen. Dann in einem Prüfungsfach, da hatte ich schon Angst. Und kurz bevor der Prüfer die Prüfungsbögen verteilt, hatte ich so innerlich einen Impuls, lies Seite 1 des Buches. Hatte ich dabei in der Tasche, zieh das Buch raus, war ja noch erlaubt, war noch kein Prüfungs. Der Startschuss war noch nicht da. Habe die Seite 1 ganz intensiv durchgelesen, zugeklappt. Tue sie Tasche rein. Der Prüfer legt mir das Blatt hin, ich reiß auf, ziehe raus, frage Seite 1. Reich Gottes, trachte zuerst und der Rest macht der Herr. Könnt ihr euch Geschichte erzählen? Wenn ihr bloß sehen würdet, was ich für Auto umeinander fahre, wie ich die gekriegt habe, das hältst du nicht aus. Wo ich mürrisch war, mich geweigert habe, innerlich praktisch irgendwo hinzugehen. Und Gott hat mich hingeschickt, wo was auf mich gewartet hat. Das ist mein jetziges Auto. Das war alles so. Ich könnte euch stundenlang Geschichte erzählen, dass Matthäus 6, 33 stimmt. Gott hält sein Wort. Wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, kümmert er sich um den Rest. Ist gar keine Frage. Da bin ich sehr dankbar. Matthäus 21, 43. Und hier ist jetzt was Wichtiges. Das ist Heilsgeschichte. Wir haben ja am ersten Abend die Heilsgeschichte etwas betrachtet. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und den Heiden gegeben werden, dass dessen Früchte bringt. Hier steht für Volk Ethne, die Heiden. Hier ist also eine ganz nüchterne Aussage. Wir müssen auch, wenn wir die Bibel lesen, unterscheiden, wenn wir Reich Gottes betrachten, was betrifft Israel und was die Gemeinde. Vor Israel wurde, ich sage es mal vorsichtig, die Errettung weggenommen als System. Israel muss sich bekehren wie ein Heide und gehört dann zum Leib Christi. Aber das ist ganz wichtig. Nur das wurde Israel weggenommen. Die irdische Verheißung, dass sie im tausendjährigen Reich sein darf als Volk Gottes, bleibt bestehen. Jetzt geht der Herr hin und zeigt uns, was Reich Gottes bedeutet. Lukas 9, 62. Jeden von uns, der gläubig ist, der gehört zum Reiche Gottes. Jesus sprach zu ihm, keiner, der seine Hand in den Pflug legt und zurückblickt, ist geeignet zum Reiche Gottes. So heißt es wörtlich. Also keiner, der hingeht, sich bekehrt und dann zurückblickt, der zurückschielt, wie die Frau Lotz, der nicht Gott wirklich dienen möchte, der die Hand in den Pflug legt, Gott dienen möchte und dann immer wieder zu der Welt schielt, sagt er, ist geeignet fürs Reich Gottes. Man kann Gott nur ganz oder gar nicht dienen. Das ist ein Prinzip. Ganz oder gar nicht. Das geht durch die ganze Bibel durch. Drum nennt die Bibel auch, also unsere Bibelübersetzer sind wirklich feine Leute. Die haben teilweise aus Pietätsgründen sehr stark abgeschwächt. Vielfach steht in der Bibel, Du bist ein Sklave Jesu Christi. Haben sie mit Knecht übersetzt. Altdeutsch Knecht, das war nur ein Bediensteter. Das war ein halber Leibeigner, aber Sklave heißt, ich habe keine Rechte mehr. Ich bin vollständig ausgeliefert diesem König. Das meint die Bibel. Wer das nicht will, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Da kann Gott nicht dienen. Da kann ich das Reich Gottes auf dieser Erde vorwärts treiben. Da kann ich die Königsherrschaft repräsentieren. Der wird auch als Gläubiger Zerrbild sein. Der Herr sagt, da bist du nicht geeignet, da bist du nutzlos. Jetzt kommt etwas, Geschwister, die ihr gläubig seid. Viele kenne ich ja und weiß, dass sie gläubig sind. Apostelgeschichte 14, 22, vergesst den Vers nie. Ich denke, dass der mit der roteste Vers in meiner ganzen Bibel ist. Wo die Apostel die Gläubigen nochmals ganz eindringlich ermahnen, um was es geht. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, der endgültige Eingang in das Reich Gottes. Ich möchte es mal beschreiben wie ein Schaubild. Das Reich Gottes bricht an in meinem Herzen durch den Heiligen Geist bei der Bekehrung. Dann wird das Reich Gottes zeitweise sichtbar sein, während tausendjährige Reich. Und endgültig ist das Reich der Himmel dann die Ewigkeit. Das heißt, auch die Station, wenn das Reich Gottes bei mir anbricht, bis hin, dass ich im Himmel bin beim Herrn, sagt der Paulus, ihr Jünger, ihr müsst wissen, dass ihr im Glauben verharren müsst. Warum? Weil ihr durch viele Trübsale gehen müsst. Das ist auch das Schreckliche des Wohlstandsevangeliums, wo man die Gläubiger predigt, wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Das ist eine Lüge. Wenn du Gott dienst, geht's dir unter Umständen schlecht. Das steht in der Bibel. Wisst ihr warum? Weil dann greift der Gegner erst an. Ich habe mir das sehr leicht gemerkt. Ich bin ein vorsichtiger Mensch, der sich etwas leichter merkt, wenn er ein Bild hat. Ich habe als Kind manchmal fasziniert, ich habe meiner großen Tochter mal 12 solche kleine Holzstückchen, die der Schwabe Speisen nennt, aus der Hand herausoperiert eines Abends. Ich werde das nie mehr vergessen. Sie hat dann nur noch gesungen vor Jammer. Ich habe mit der Nadel ein Stück nach dem anderen rausmontiert. Ich habe etwas gelernt, wenn man Speisen, so ein Holzstück, das man sich in die Hand hineinstößt, wenn man dieses Stück nicht entfernt, dann passiert etwas. Dann zieht es nach kurzer Zeit eine Entzündung nach sich und dann kommt Eiter. Ich habe mir sagen lassen, es sind die Abwehrkräfte des Körpers, die versuchen, den Fremdkörper rauszuwerfen. Und in dem Moment, wie das Reich Gottes in meinem Herzen anbricht, da passiert etwas. Und zwar in Lukas 4, Vers 5, da steht, er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt, da steht der Ökumene. In einem Augenblick, der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Herrschaft und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Da lehrt die Bibel also, dass der Teufel in dieser Zeit der Gemeinde die Herrschaft über die Welt hat. Er ist hier der Diktator des Kosmos, der Welt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Welt, da hat der Teufel das Recht, das ist sein Reich derzeit. Das durch den Luftraum über Gedanken beherrscht wird. Darum ist Krieg, Hunger, Not, Elend auf dieser Welt. Er treibt die Sünde um. Jetzt kommt plötzlich etwas. Ich bin ein Teil dieses teuflischen Reiches, ein Bürger des teuflischen Reiches. Jetzt kommt Bekehrung. Jetzt kommt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz. In selbe Sekunde passiert etwas. Ich werde herausgenommen aus der Vollmacht des Teufels, aus seinem Reich, werde in das Reich Gottes hineingeboren, in einem Geist zu einem Leib getauft. Und derselbe Sekunde passiert etwas. Dasselbe, was mit meiner Hand passiert. In dem Moment beginnen die Kräfte der Finsternis, mich anzugreifen. In dem Moment beginnt der Teufel mir Schwierigkeiten zu bereiten. Aus dem Grund passiert dann, dass zum Beispiel in der Firma es plötzlich Schwierigkeiten gibt, weil ich nicht mehr lüge. Dann gibt es plötzlich Ärger mit dem Nachbar, weil ich nicht mehr zu seinem Gatterfest komme, wo er sich volllaufen lässt. Dann gibt es unter Umständen Ärger mit dem Ehemann, der nicht gläubig ist, oder mit der Ehefrau, die nicht gläubig ist. Dann plötzlich gibt es Ärger in der Verwandtschaft. Ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe, wollte ich zu Tisch beten. Das ging dann. Meine Eltern waren so landläufig fromm. Das ging dann. Aber was haben für manche Geschwister verkämpfe. Einer unserer Brüder, dem hat der Vater den Koffer packt, vor die Tür gestellt, wenn er heimkam. Das heißt, in dem Moment, wie ich vom Reich des Teufels herausgenommen werde, ins Reich Gottes hinein, greift mich Satan an. Und das nennt die Bibel griechisch Tlipsis. Und das heißt Trübsal, Drangsal, Schwitzkasten, Ärger, Probleme, Schwierigkeiten, Druck. Und den kann ich nur aushalten und im Glauben verharren, wenn ich weiß, dass das Reich Gottes in mir angegriffen wird. Und dass ich nur aushalten muss bis zum Schluss. Und dann bricht die ewige Herrlichkeit für mich an. Aber für diese Erdezeit ist Trübsal das Programm. Und nicht Wohlstandsevangelium. Das kommt aus der Metaphysik, das ist Okkult. Im Endeffekt sogar. 1. Korinther 6, Vers 10. Was ganz, ganz, ganz Gefährliches. Die Bibel sagt, was schließt mich garantiert vom Reiche Gottes aus? Er sagt hier, ich lese ab Vers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irret euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolge noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Die Sünde ist die Gefahr. Galater 5, 21. Das ist der Katalog. Da sagt er, ab 19 könnten wir lesen, offenbar sind die Werke des Fleisches, jetzt listet er alles auf. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch vorhersage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und hier sieht man ganz klar, dass man mit dem Reich Gottes nicht spielen kann, sondern Bruch mit der Sünde. Man kann auch als Gläubiger hier nicht rumspielen. Ganz oder gar nicht. Die alten Brüder hatten einen sehr weisen Spruch, der lautete, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ihr versteht, die Spielerei geht nicht. Man kann nur Gott ganz dienen oder gar nicht im Reich Gottes. Und die Sünde ist die Falle und die Gefahr für das Reich Gottes. Wahrscheinlich der Todfeind. Kolosser 4, Vers 11. Und das möchte eigentlich jeder von uns sein. Das ist das Normale. Da heißt es, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes. Das steht wörtlich hinein in das Reich Gottes. Mitarbeiter in diesem Reich Gottes zu sein, das ist das Ziel, das Gott mit jedem von uns hat. Dann sagt 2. Petrus 1, 11, ich lese ab 10. Darum, meine Brüder, befleißiget euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Die Bibel sagt also, das Reich Gottes beginnt mit der Bekehrung, aber es wird erst vollendet, wenn ich hier treu dem Lamme nachfolge. Das ist gar keine Frage. Offenbarung 12, Vers 10 zeigt es, wie das geht. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist das Programm, letztendlich. Für das Reich Gottes, Überwinder durch des Lammes Blut. Und wo ein Mensch dem Lamme nachfolgt, auf dieser Basis, das heißt, dass er keine bewusste Sünde duldet. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Er stellt sich zum Herr Jesus und gibt sein Seelenleben, sein Ego preis in den Tod. Da wird ihm der Eingang reichlich gewährt werden. Der kommt durch. Ist keine Frage. Dann sagt der Jesus, und das ist ein großer Trost, mittendrin in einer Welt, die immer mehr okkult, immer mehr New Age, immer mehr charismatisch, immer mehr römisch wird. Das ist doch die Welt heute. Die im Abfall da niedergeht. Sagt der Jesus in Lukas 12, 32, eigentlich ein wunderschöner Satz. Und ich denke, erst wenn man die Trübsal des Evangeliums kennengelernt hat und unterdurch musste, weiß man zu schätzen, was der Herr hier sagt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wisst ihr, wenn ich kurz vorm Zusammenbruch bin, weil die Kämpfe immer härter werden in dieser Welt, dann wird mir klar, du bist ein Glied der kleinen Herde. Du gehörst zu einer anderen Welt, du gehörst zu einem anderen Reich, du gehörst zum Reich Jesu Christi, zum Reich der Himmel, zum Reich Gottes. Und irgendwann, beißt die Zähne zusammen, Karl Hermann, wird der Herr zum Ziele kommen mit dir. Und das heißt im alten Kirchenlied, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Die Trübsal mit den Mitteln Gottes, mit unserem vollkommenen Opfer, ich sag's einmal, überwinden und dann vorwärts gehen mit dem Herrn. Und dann sagt er hier ganz klar, der Herr gibt euch das Reich. Auf uns wartet der ewige Herrlichkeit. Wenn man das nicht weiß, dann verzweifeln wir hier. Das ist der große Trost, die ewige Herrlichkeit. Und dann kommt die Welt und sagt, ihr Gläubige seid Illusionisten. ihr vertröstet die Menschen auf die Ewigkeit. Da muss ich sagen, ganz genau so ist es, nicht anders. Die haben völlig recht. Genau das tun wir. Und genau das ist biblisch. Genau das macht der Herr. Nicht hier, sondern dort ist unsere große Hoffnung. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie ich mich ärgere von morgens bis am Abend, sag's mal hart. Wenn du das siehst, was über dein Haupt geht, so der ganze Tag, dann ist doch herrlich, wenn du weißt, du wirst einst in der Ewigkeit sein, wo Gott der Vater die Tränen abwischen wird, das Lamm unsere Leuchte sein wird, wir werden in ewiger Herrlichkeit und den Geheimnissen Gottes teilhaben. Das ist doch herrlich. Da gibt's keinen Wecker mehr. Wenn du 5 Stunden geschlafen hast, das ist oft normal, und du morgens fast zusammenbrichst, ich bin vorgestern aufgewacht, aufgestanden und schau Richtung Wand gehagelt, gell, dass du Kreislauf, du bist nur noch so, gerade, ich sag's mal vorsichtig, am letzten Fädlein hängst du. Es wird zur Ewigkeit nicht mehr geben. Die Ruhe in Christus ist dann das Normale. Es ist diese Herrlichkeit in der Ewigkeit. Die sind unbeschreiblich. Da sagt die Bibel, das ist unser Trost, dass du zur kleinen Herde gehörst, dass einst der Ruhe ist, endgültig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine schwäbischen darüber Worte benutze, aber ich benutze trotzdem. Einfach weil es mir auf dem Herzen liegt, wisst ihr, dass der Zirkus aufhört, sage ich mal schwäbisch. Versteht? Dass dieses Jammertal aufhört, dass ich endlich die Ruhe beim Herrn bin, wo Gott selber meine Tränen trocknen wird. Was ist das für eine Verheißung? Das ist die kleine Herde. Aber jetzt sagt der Herr, was machen wir Gläubige während der Zeit, solange wir warten? Lukas 19, Vers 12. Ein Edelmann zog in ein fernes Land, das ist der Herr Jesus, um sich die Königswürde zu holen. Die hat er geholt, als er das kostbare und teure Blut auf dem Altar im himmlischen Heiligtum niederlegte. Hebräer 9, Vers 12. Um alsdann wiederzukommen. Er wird wiederkommen für uns Gläubige und für Israel sichtbar. Da rief er 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das ist unser Auftrag jetzt. Handelt, bis dass er wiederkommt. Wisst ihr, ich hab ein Talent. Ich habe so shit viele, aber ein Talent habe ich. Und das Talent, das ich habe, das muss ich einsetzen. Wenn der Herr dir die Gabe gegeben hat zu reden, dann musst du reden. Wenn der Herr dir die Gabe gegeben hat zu trösten, dann musst du trösten. Wenn der Herr dir die Gabe gegeben hat, man höre in Staune, zu schweigen, dann musst du schweigen, gibt's auch. Wenn der Herr dir die Fähigkeit gegeben hat, gewaltig vom Herrn in der Stille zu beten, dann musst du beten. Wir haben zum Beispiel einen Bruder in der Versammlung, der hat eine ganz seltsame Gabe, der sagt fast gar nichts. Das kann dich reizen, wenn er nie was sagt. Mich oft gereizt, wo ich dachte, Mensch, jetzt sag doch endlich was. Aber der sagt immer was, wenn es gilt. Und dann sagt er oft nur einen Satz. Der hat die Gabe, der hat eine analytische Fähigkeit vom Herrn her. Wenn alle schon Feuer und Flamme sind, dann sagt er einen Satz, nein. Und wenn der Bruder nein sagt, dann mache ich so gleich nichts mehr. Dann sage ich, alles zurück, du hast nein gesagt, was ist los? Sag schnell, was denkst du? Wir haben einmal nicht auf gehört, wo sein Nein kam. Oft kommt gar nichts, monatelang, aber wenn sein Nein kommt, ihr versteht, da ist eine Gabe da. Der Bruder, wenn der jetzt kommen würde und sagen, ich will jetzt auch wieder Karl Hermann predigen, dann ich sage, das hilft oft gar nichts, weil in dem Moment ist nicht Prediger angesagt, sondern in dem Moment muss ein analytisch Begabter den entscheidenden Satz sagen. Ihr begreift. Und das meint der Herr, mit der Gabe, die dir der Herr gegeben hat, laut 1. Petrus 4, Vers 10, hat jeder mindestens eine Gabe, mit der müssen wir handeln. Wir müssen reagieren, wir müssen handeln. Ja, ein Bruder, der sagt immer, du kannst predigen, ich kann schreiben. Dann predige du und ich schreibe Bücher. Ich kann keine Bücher schreiben. Ich hätte einen Aufsatz, einen schrecklichen Stil. Würde niemand lesen. Versteht? Ein Bruder ist schon mal hingegangen und hat das, was ich predige, hat er zu Wort gebracht. Wörtlich, kannst du fast nicht lesen. Scheinbar schriftlich, ganz seltsamer Stil. Ihr versteht? Wenn ich jetzt auf die Idee käme, jetzt will ich auch Bücher schreiben, dann hindere ich den Herrn. So, ich muss das tun, was der Herr mir gegeben hat, von ganzem Herzen. Handelt, bis dass ich wiederkomme. Wenn der Herr dir die Fähigkeit gegeben hat, organisatorisch tätig zu sein, dann sei Organisator. Das sind oft die wichtigsten Leute im Reich Gottes, die hinter der Kulisse wie eine Maschine etwas abspulen lassen, dass dann vorne die verkündigen sollen, das können, weil hinter der Kulisse der Organisator sitzt. Ihr versteht? Das Reich Gottes spielt zusammen wie ein Uhrwerk, wunderschön. Aber etwas müssen wir tun, wir müssen handeln, bis das er kommt. Sonst geht's nicht. Weil irgendwann wird es dann passieren, nach der Entrückung der Gemeinde, dass es sichtbar wird. Aber hier müssen wir etwas sehen. Solange wir in der Trübsal sind, muss etwas unser Bewusstsein prägen. Lukas 7, Vers 28. ich sage mal was ganz Vorsichtiges. Ich bin mehr wie Einstein, ist euch das klar? Weit mehr. Kann der einpacken. Ich bin weit mehr wie Johannes der Täufer. Steht in der Bibel. Lest. Lukas 7, Vers 28 und 29. Ich habe euch gesagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist jeder normale Mensch, ist keiner größer als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Ich gehöre zum Reich Gottes, ich bin bekehrt. Versteht ihr jetzt, wie ich es meine? Also bin ich größer wie jeder, der nicht zum Reich Gottes gehört. Ihr versteht? Das ist das, wie Gott es sieht. Nicht, was groß ist vor der Welt, sondern was groß ist vor Gott, das zählt. Drum sagt die Bibel, was vor der Welt hoch ist vor Gott, der Gräuel. Ihr begreift? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Gläubiger einen Minderwertigkeitskomplex hat. Übel. Die Bibel sagt sogar, der Tod seiner Frommen, wenn ein Gläubiger stirbt, ist wertvoll in seinen Augen. Ihr versteht? Dann lässt du mal, wie die Großen dieser Welt teilweise gestorben sind. Ich weiß nicht, war Stalin oder wer es war, der dann am Schluss niedergekniet ist und die Stühle um Vergebung gebetet hat. War es Lenin? Ja, also ich wusste, Kommunismus war es. Oder wie zum Beispiel Goethe, der schrie mehr Licht, weil er in die Finsternis ging. Solche Dinge. Das ist eine Katastrophe. Und da kommen die Gläubigen, haben Komplexe und wissen nicht, dass sie Bürger dieses Reiches sind. Und dass es kostbar ist, dass sie zu diesem Reich gehören. Das ist doch unsere Perle. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und vor Gott ist das größer, als was in dieser Welt geht. Ihr versteht? Das ist doch der Grund, warum ein ungelehrter Fischer wie der Petrus vor den wirklich hochdotierten Pharisäern aufstehen konnte und ihnen Widerstand hat in sein Gesicht, dass sie schockiert waren und sagen, das ist doch ein Fischer. Das ist doch so einer, der Fische aus dem Meer zieht und wir, die Tora studierten, der kommt zu uns und predigt uns Christus. Das war ja das Ärgernis, dass die Ungelehrten aufstanden in der Gewalt des Heiligen Geistes und der Erweckung brach aus. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Was nichts ist vor dieser Welt, das ist groß vor Gott. In der Ewigkeit, beim Preisgericht Christi, uns werden die Augen überlaufen, was hier passiert. Es gab Erweckungen, riesengroße Erweckungen, wo Menschen reiherweise zum Glauben kamen. Da war es nicht die Prediger, da war eine ältere Oma im Hintergrund. Eine alte Frau hat gebetet Tag und Nacht zu Gott. Sie war der Träger der Erweckung. Auf die schwächsten Glieder nimmt Gott als Träger der Erweckung. Nach vorne steht die strahlende Prediger hier. In Wirklichkeit macht die gar nichts. Weil Gott tut alles durch vielleicht eine Frau im Hintergrund. Wir werden uns wundern, was im Reich Gottes wirklich passiert ist. In diesem Reich herrschen völlig andere Gesetze wie bei uns. Wie das Anbrechen dieses Reiches ist sichtbar, das seht ihr in dem Schaubild, wo wir das Schaubild hatten über den Tod. Da kommt es nochmal drin. Aber ich lese trotzdem Lukas 21, 31. Also auch, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, so merket ihr, dass das Reich Gottes nahe ist, die Endzeitzeichen. Ich weiß, dass die Zeit, wo das Reich Gottes, das inwendig in mir ist, sichtbar wird, nahe ist. Warum? Weil ich Israel sehe. Der Zeiger in der Welt der Uhr Gottes. Ich sehe der Abfall der Christenheit. 2. Thessalonicher 2. Ich sehe, wie die Bäume die Völker ausschlagen. Ich sehe, wie sich alles erfüllt. Ich habe sogar gesehen oder gelesen, wie der Stern Wermut, was auf Ukrainisch Tschernobyl heißt, vom Himmel fiel und die Wasser verseucht hat, steht in der Bibel, Offenbarung 8. Ihr versteht? Ich sehe, wie die Zeichen der Endzeit vorwärts gehen. Und aus dem Grund weiß ich, es ist nahe, dass der König zurückkommt und das hier auf der Erde, das, ja, ich sag's einmal, das tausendjährige Reich sichtbar werden lässt, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Bevor es sichtbar wird, wird etwas passieren. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Dieser Heilige Geist in uns ist wie ein Magnet. Da wird es passieren. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, in Betreffs der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selber, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes schallt, vom Himmel her niederfahren. Die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zuerst mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Es kommt die Stunde, wo das Reich Gottes folgendermaßen geschieht, wo der Herr Jesus was ganz Einfaches macht. Er zieht der Heilige Geist einfach in den Himmel zurück. Und in dem Moment, wie er der Heilige Geist in den Himmel zurückzieht, geht automatisch jeder Gläubige in dem Heiligen Geist mit. Und dann kommt er sichtbar wieder auf der Ölberg. Das Reich Gottes hat zwei Stufen. Er zieht die Gläubigen zurück, um dann mit den Gläubigen in Sacharja 14, Vers 5 sichtbar wiederzukommen auf der Ölberg. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus wiederkommt, da wird auf dieser Erde das größte Chaos herrschen durch den Antichristen, durch diesen falschen Messias, durch dieses falsche Reich. Da werden Blutbäder geschehen, wie wir sie uns nicht vorstellen können auf dieser Erde. Wo die schrecklichste Zeit der Erde geschehen wird, wo der Teufel in Menschengestalt, nämlich als Antichrist, leibhaftig hier auf der Erde ist. Und das wird der Herr beenden, denn mit einem Schlag, indem er sichtbar mit den entrückten Gläubigen wiederkommt. Aber ich sage es nochmals, die Gläubigen werden nicht vor der Trübsal entrückt, lehrt die Bibel nicht. Sondern wir gehen hinein. Wie weit wir hineingehen, weiß ich nicht, lassen wir es offen. Wir werden hineingehen, dann holt uns der Herr und dann kommt er mit uns wieder auf den Ölberg. Und in dem Moment, wie er den Ölberg betritt, da bricht das tausendjährige Reich an. Jesaja 2, Vers 1 ist ein Beispiel, was dann passiert. Da heißt es, es wird geschehen in späteren Zeiten, dass der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen wird. Dann wird beschrieben, was passieren wird, wie Licht ausgehen wird für Jerusalem, wie der Herr Jesus in Jerusalem als König herrscht. Im Sacharja steht zum Beispiel, um Mitternacht wird plötzlich Licht werden. Dann bricht das Friedensreich an. Jesus Christus kommt sichtbar wieder auf den Ölberg und dann ist Friede auf dieser Erde, weil der Teufel gebunden ist. Steht in Offenbarung 20 ab 1. Das ist dann das Hervorbrechen. Dann wird das Reich Gottes absolut sichtbar. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes, eine große Kette in der Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist, und band sie auf 1000 Jahre. Warf ihn in den Abgrund, schloss zu, versiegelte über ihm, damit er die Heiden nicht mehr verführte, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach dieser Zeit muss er auf kurze Zeit losgelassen werden. 1000 Jahre wird das Reich Gottes auf dieser Erde sichtbar sein. Der Jesus wird als König in Jerusalem herrschen, im Auferstehungsleib. Die Gläubigen werden in Auferstehungsleibern dabei sein. Können wir uns nicht vorstellen. Es wird physische Veränderungen geben auf dieser Erde. Das Lamm wird beim Löwe, die werden zusammen, werden sie auf der Weide sein. Die werden sich nichts mehr tun. Da wird Friede sein, selbst in der Tierwelt. Könnt ihr nachlesen, Jesaja 2, Jesaja 11. Das Alte Testament wimmelt von den Beschreibungen des Friedefürsten. Aber das ist nur eine Durchgangsstation. Am Schluss nochmals ein Aufstand des Teufels. Und dann kommt die Auferstehung aller Toten, das Endgericht. Und dann, wenn das vorbei ist, dann bricht endlich das an, worauf wir als Gläubige warten. Dann bricht das Reich Gottes für uns nach Geist, Seele und Leib endgültig an in alle Ewigkeit. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigend, von Gott zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selber wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, wird solches ererben. Ich werde sein Gott sein, der wird mein Sohn sein. Das ist das große Ziel. Wisst ihr, was mit dem Rest passiert? Die nicht überwindet, die nicht mit dem Lamme Gottes, mit Jesus Christus geht. Den Feiglingen aber und Ungläubigen, Gräulichen, Mördern, Unzüchtigen, Zauberern, Götzendienern und allen Lügnern wird erteilt sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hölle. Wisst ihr, das wird es sein, die große Hoffnung der Gläubigen, wo plötzlich schlagartig das Reich Gottes durchbricht, wo der Herr Jesus uns zu sich holt, da kommt das tausendjährige Reich und dann am Ende werden wir im Himmel sein, alle Zeit. Das ist das große Ziel der Gläubigen, im Himmel zu sein, alle Zeit. Der Petrus, der ja auch durchs Martyrium musste, der schreibt im Kapitel 1 seines Briefes, und zwar ab Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, seinem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Hier sagt er ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Eine herrliche Zukunft in der Ewigkeit. Und dann sagt er, Vers 8, welchen ihr nicht gesehen habt, Jesus Christus, und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubet, ohne ihn zu sehen, über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontraget, der Seelenseligkeit. Das ist es, unaussprechliche Freude in alle Ewigkeit hinein, durch Jesus Christus. Aber was ist der Garant? Christus in uns. Und das Ende steht im 1. Korinther 15, wenn dann Jesus Christus dem Vater alles zu Füßen legt, auf das Gott sei alles in allem. Wenn dann die Erlösung ihre Früchte bringt, wenn wir dann im Himmel wirklich mit Gott in Gemeinschaft sind, wie es unfassbar ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es kein Licht mehr gibt, dass der Jesus die Lampe ist, dass der Vater meine Tränen trocknet, ist unvorstellbar. Das bricht dann an in alle Ewigkeit. Herrlichkeit über Herrlichkeit. Und das ist Reich Gottes. Dann bin ich im Reich Gottes. Dann bin ich beim König. Jetzt ist noch der König bei mir im Herzen. Aber dann bin ich beim König, in seinem Königreich, der ewige Herrlichkeit für alle Zeit. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Das Reich Gottes ist verheißen im Alten Testament. Es kommt körperlich mit dem Messias Jesus Christus. Es kommt nach seinem Weggang von der Erde im Heiligen Geist. Es ist zeitweise inwendig in uns, nämlich zur Zeit der Gemeinde. Es wird bei der Entrückung körperlich realisiert und bricht dann sichtbar durch die Wiederkunft Jesu auf der Erde an. Im tausendjährigen Reich löst Gott die Verheißung Israels ein, das ist das Reich auf der Erde. Und dann das Endziel, die ewige Seligkeit. Das ist das Kostbarste, sagt die Bibel, was ein Mensch erlangen kann. Aber ein Befehl hat die Bibel am Schluss. Sie sagt ganz klar für die Gläubigen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest, das macht der Herr. Ich weiß nicht, was der Herr Jesus die Jünger gelehrt hat. Es war wahrscheinlich 100-mal mehr, als wir aus der Bibel herauslesen können. Aber eines ist klar. Wenn man allein das sieht, was das Reich Gottes bedeutet, Christus in uns, und dann die ewige Herrlichkeit, da kann man nur eine Entscheidung fällen, ganz Gott zu dienen. Wirklich nach dem Reich Gottes zu trachten, und er tut der Rest. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du die Tür zu diesem herrlichen Reich auch für mich persönlich und für meine Geschwister aufgestoßen hast durch dein kostbares und teures Opfer im Kreuz von Golgatha. Als du dein Blut vergossen hast, den Teufel und den Tod besiegt hast, diesen Sündenfall bezahlt hast und dass du uns gerufen hast, dass du uns angenommen hast als Gotteskinder, dass wir mit dem Vater versöhnt sind durch dein kostbares und teures Blut, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, der ruft, Abba, lieber Vater, Heiland, dass wir durch dich Bürger dieses Reiches sind, dass du in uns der Garant bist, dass wir zu diesem Reich Gottes gehören und das einst anbrechen wird für uns in ewiger Herrlichkeit im Himmel. Heiland, wir können dir nicht genug danken, was du für uns getan hast, dieses Geschenk, das uns der Himmel bringt in alle Ewigkeit. Jetzt hilf uns auch, den Mut zu haben, dir, Matthäus 6, zu glauben, dass wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dass du der Rest tun wirst.